Ich habe tatsächlich ein bisschen ein Thema gestellt bekommen, als wir sagten, ich komme mal hierher. Und es geht um Identität. Und das Thema meiner Predigt heißt, bin ich gut genug für Gott? Diese Frage stellen sich tatsächlich viele Christen, auch Christen, wo du es nie für möglich hältst, weil die schon 300 Jahre mit Jesus gehen. Bin ich gut genug für Gott? Diese Frage verfolgt uns manchmal ganz unbewusst und beeinflusst unseren Alltag. Dieses Gefühl, nicht genug zu sein, das nagt nicht nur an unserem Glaubensleben, sondern auch an unserer Identität. Sie stellt uns in unseren Grundfesten in Frage. Und es beeinflusst, wie wir über uns denken, wie wir uns sehen und wie wir Gott sehen. Es ist so elementar, einfach in einer Frage zusammengefasst. Und der Grund liegt tatsächlich in unserem Verständnis von Gerechtigkeit. Der Philosoph Ottfried Höffe schreibt, Gerechtigkeit Kannst du weiterklicken? Der Philosoph Ottfried Höffe schreibt, Gerechtigkeit ist das, was die Menschen einander schulden. Wohltätigkeit ist das, was darüber hinausgeht. Mit anderen Worten, Gerechtigkeit ist Pflicht. Es ist ein Muss. Man hat etwas zu leisten und man schuldet etwas. Sonst ist man im Unrecht. Und auch für das Alte Testament ist Gerechtigkeit tatsächlich eine Pflicht, ein Maßstab, den wir erfüllen müssen. Aber ganz anders, wie wir es heute verstehen. Völlig anders. Der Deutschlandfunk hat mal darüber geschrieben, wie wir Gerechtigkeit verstehen. Gerechtigkeit ist eine Grundnorm des menschlichen Zusammenlebens. Ursprünglich bestimmt sie das, worauf die Menschen ein Recht haben. Sie können es einfordern, im Gegensatz etwa zu Wohlwollen oder Großzügigkeit, worum man nur bitten kann. Zentral für das Gerechtigkeitsempfinden ist die Idee der Gleichbehandlung aller Menschen, so wie es in modernen Verfassungen dann niedergelegt ist. Dieses Denken, das uns prägt, was hier der Deutschlandfunk beschreibt, basiert auf Schuld und Leistung. Es hat sich tief in unser Herz eingeprägt und beeinflusst unbewusst unser Verhältnis auch zu Gott. Kein Wunder, dass wir, und da rede ich nicht nur von den Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern eben auch Christen, gar nicht mit Schuld umgehen können. Sie verdrängen sie oder sie rechtfertigen sich oder sie schieben sie anderen zu. Alles darf sein, nur nicht, dass ich Schuld habe. Und wenn ich Schuld habe, dann leide ich unter einem permanent schlechten Gewissen. Kennt ihr das? Also kein Wunder, dass das dann auch unsere Beziehung zu Gott in Frage stellt. Und dass dann auch meine Identität in Christus ins Wanken kommt. Ich bin selber so unterwegs gewesen viele Jahre meines Lebens und ich habe so viele Christen kennengelernt, die tatsächlich wie rumlaufen, als hätten sie einen geistlichen Schlaganfall erlitten. Halbseitig gelähmt. Nur eine Hälfte, ein Teil von ihnen funktioniert und der Rest schleppt sich hinterher. Aber so richtig aufspielen können sie nicht, weil ihre Schuld sie so drückt, weil sie die Frage so beschäftigt, bin ich gut genug für Gott? Und oft reicht dabei nur ein Gedanke. Oh Mann, ich habe heute Morgen nicht gebetet. Oh Mann, ich bin nicht diszipliniert genug. und so weiter und so fort. Kennt ihr das? Das ist Leistungsdenken. Und wenn man genau hinschaut, ist das ein Streben nach Unabhängigkeit von Gott. Ich muss es bringen und ihm beweisen, dass ich gut genug für ihn bin. Und dass er keinen Fehler gemacht hat, mich zu erretten. Aber genau hier setzt das Evangelium ein. Die frohe Botschaft. Im Römer 3, Vers 21 heißt es, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Dieses Wort ohne bezeichnet im Neuen Testament das Ausschalten einer Wirkung. Das heißt, Gott hat das Muss ausgeschaltet. Pflicht, etwas leisten zu müssen, hat er ausgeschaltet, als es darum ging, dich und mich zu retten, damit wir ja im Himmel ankommen. Und Gerechtigkeit gibt es ausschließlich von ihm. Und das ohne Vorbedingung und ohne Leistung. Was uns, also auch mir, bis ich mich damit intensiv beschäftigt habe, nie bewusst war, ist, dass Gerechtigkeit auch im Alten Testament schon nur, immer nur als Geschenk von Gott zu bekommen war. Zwei wichtige Faktoren bestimmen im Alten Testament das Verständnis von Gerechtigkeit. Erstens, Gott ist gerecht, er allein. Und damit ist er der Ausgangspunkt jeglicher Gerechtigkeit. Und er ist der Maßstab von Gerechtigkeit. Und das Zweite ist, Gerechtigkeit bedeutet, so zu handeln, dass man der Gemeinschaft treu bleibt und sie nicht verletzt. Gemeinschaft beschreibt ein Verhalten, das Gemeinschaft erhält. Man redet von Gemeinschaftstreue. Ich lebe der Gemeinschaft, in der ich gestellt bin, treu gegenüber. Ich verletze sie nicht. Wer ungerecht ist, der hat die Gemeinschaft zerstört durch sein Verhalten. Und der Einzige, der gerecht ist, ist Gott. Er hat die Gemeinschaft immer erhalten. Er hat auch Christus gesandt, damit Gemeinschaft erhalten wird. Und wir Menschen haben das krasse Gegenteil davon gemacht. Wir haben sie erstmal zerstört, und zwar die Gemeinschaft mit Gott. Und zwar jeder für sich. Aber wie kann dann die Bibel davon reden, dass jemand ein Gerechter war? Gerecht lebte. Also, schon im Alten Testament sehen wir, dass zuerst Gott handelt an seinem Volk, weil eben nur er treu und gerecht ist. Und er muss an den Menschen handeln, damit er dann auch gerecht sein kann. Und Gott zeigt seine Treue zu der Gemeinschaft mit seinem Volk, indem er eben im Opfergottesdienst ihre Gerechtigkeit herstellt, sie ihnen schenkt. Altes Testament, Gerechtigkeit war schon nur als Geschenk zu haben. Und dann sollte das Volk Israel ihm nacheifern, die Gemeinschaft, in die sie gestellt wurden, wieder erhalten durch ihr Lebenswandel, wie sie mit dem Nächsten umgehen, wie sie mit Gott leben und so. Sie sollten quasi ein Spiegel sein für Gott in dieser Welt. Das heißt, selbst das alte Israel musste sich Gerechtigkeit nicht erarbeiten, sondern bekam sie von Gott geschenkt. Ihre Aufgabe bestand darin, diese geschenkte Gemeinschaft jetzt zu bewahren, und ihr Verhalten sollte von Treue zu Gott und den Menschen gekennzeichnet sein. Und erst in der Zeit der Rabbinen Und der Pharisäer änderte sich das. Die Pharisäer haben das Gesetz neu kennengelernt und lieben gelernt. Das war eine Erweckungsbewegung. Und damit ja nichts übertreten wird, haben sie Zusatzordnungen geschafft. Und irgendwann wurde es ein Selbstläufer, dass sie sagten, das alles musst du machen, nur dann bist du gerecht. Und dagegen geht Jesus vor. Übrigens, Jesus liebte die Pharisäer. Denn es gibt keine religiöse Gruppe, mit der er mehr ins Diskutieren geht wie mit den Pharisäern. Weil er diese Liebe zu Gottes Worten, zu seinem Gesetz sah im Kern. Er sah aber auch, dass sie völlig vom Weg abgekommen waren. Aber wenn wir heute in ein Leistungsdenken hineinverfallen, wenn du Jesus kennst, wenn du erlebt hast, wie er dich neu macht, und dann meinst, du musst jetzt was tun, damit du ihm gefällst, bist du auf dem gleichen Holzweg wie die Pharisäer. Und du wirst scheitern. Und kein Wunder, dass deine Identität in Christus irgendwann ins Wanken kommt. Und du nicht weißt, bin ich jetzt wirklich errettet und werde ich wirklich im Himmel ankommen. Gott allein schafft es, dass du seinem Anspruch genügst. Gott allein schafft es, dass du seinem Anspruch genügst. Und das Interessante ist, dass er jeglichen Versuch von dir ausgeschlossen hat, dass du da irgendwas dran drehen, nachhelfen, hinterhermachen, wie auch immer kannst. Aber lass uns mal im Römer 3, Vers 22 bis 24 lesen. Da heißt es nämlich, da gibt es keinen Unterschied, denn alle Menschen haben gesündigt. Übrigens, nicht passiv durch eine Erbsünde, sondern hier sind aktiv. Jeder Mensch hat aktiv gesündigt. Und so die Herrlichkeit verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Es geht darum, jeder hat es vergeigt. Du hast es vergeigt, dein Nachbar hat es vergeigt, dein Freund hat es vergeigt, ich habe es vergeigt, jeder hat es vergeigt, der Papst hat es vergeigt. Aber Gottes ewiger Plan stand von Anfang an fest, nämlich das Zutun des Menschen auszuschließen. Den Menschen bei der Rettung und bei der Sicherheit des Heils außen vor zu lassen und alles in sich alleine zu regeln, damit es ja safe und sicher ist. Kein Mensch sollte sich vor Gott rühmen können. Vielmehr, gerade Epheser 2 redet davon, werden wir mal alle vor Gottes Thron stehen und staunen, wie enorm die Gnade Gottes ist. Wie groß das ist, dass er mich in den Himmel gebracht hat. Und du wirst darüber staunen, wie groß die Gnade Gottes ist, dass dein Gegner auch im Himmel angekommen ist. Also, jeder hat gesündigt. Keiner kann durch eigenes Zutun irgendwas tun, um wieder sich den Himmel zu sichern. Weder bevor er gläubig wurde, noch danach. Nun appliziert Paulus im Vers 25 bis 26 ein frühchristliches Glaubensbekenntnis. Und dieses Bekenntnis heißt, ihn hat Gott öffentlich als Sühnedeckel hingestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen. Das ist das Bekenntnis der ersten Gemeinde, das wir hier in den Händen halten. Und das Bekenntnis lautet, Christus ist das Hilasterion. Was ist denn ein Hilasterion? Na, die Übersetzung von Kaporet. Ja, jetzt weiß ich mehr. Also Hilasterion griechisch, Kaporet hebräisch. Auf Deutsch würden wir es mit Gnadenthron oder Sühnedeckel wiedergeben. Also, Paulus hat hier ein ganz bestimmtes Ding, das der ersten Gemeinde ein Begriff war vor Augen, wovon wir vielleicht noch nicht so ganz wissen, wovon redet der. Aber lass uns das anschauen. Das Bekenntnis greift auf ein uraltes Geschehen im Alten Testament zurück, nämlich den Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Gott gab Mose den Auftrag, ein Zelt zu bauen, nämlich das Zelt der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Das Zelt ist in zwei Teile aufgeteilt, dem Vorhof, da durften alle Israeliten rein. Und dann gab es das Heiligtum, das eigentliche Zelt, da durften nur die Priester rein. Und das Heiligtum, das eigentliche Zelt, war dann in zwei Bereiche aufgeteilt. Rechts seht ihr das Heilige, da durften die Priester jeden und mussten sogar jeden Tag Dienst drin tun. Und links seht ihr das Allerheiligste, da durfte niemand rein. Wehe, ist da einer reingegangen, der ist tot umgefallen. Denn hier in dem linken Teil, in dem Allerheiligsten, residierte Gott unter seinem Volk. Und Gott hatte festgelegt, dass jeder Israelit für seine Schuld ein perfektes Opfertier zur Zelt der Begegnung bringen sollte. Und ihr seht es dort eingekreist. Dort ging er hin mit diesem reinen Opfertier. Und dann war festgelegt worden, lege dort in der Anwesenheit des Priesters deine Hände auf den Kopf des Tieres und sprich, ich übertrage dir meine Schuld. Dann hat der hohe Priester sein Krummdolch rausgeholt und hat das Tier geschächtet. Und das Blut wurde aufgefangen. Und dieses Tier gab stellvertretend für den Sünder sein Leben. Und Gott sagte, so geschieht Sühne. Das ist das, wo Gerechtigkeit geschieht. Wo Gott den Menschen wie eigentlich wieder in die Gemeinschaft aufnimmt und sagt, du kannst weiterleben in dieser Gemeinschaft. Am großen Versöhnungstag aber, da kam die Stunde des hohen Priesters. Der hohe Priester hatte ein wundervoll, handwerklich toll gemachtes Gewand an. Jeden Tag versah er seinen Dienst im Heiligtum in diesem prächtigen Gewand. Außer es war der Yom Kippur. Da musste er sich erst waschen und dann, nachdem er sich gewaschen hat, und ein Opfer für seine Schuld gebracht hat, dann zog er dieses Kleid aus reinem Leinen an. Ganz schlicht. Das muss man sich mal geben. Für das höchste Amt, für das höchste Werk, für den höchsten Dienst musste er sich am einfachsten kleiden. Und dann am Yom Kippur ging er mit diesem Gewand in dieses Zelt der Begegnung. Und er ging hinein bis in das Allerheiligste. Nur einmal am Jahr und wehe, fand an ihm nur eine Sünde. Da ist er tot umgekippt. Darum haben die ihm irgendwann so Glöckchen unten dran gemacht und einen Strick ans Bein, dass sie ihn wieder rausziehen können. Da konnte keiner rein, um den rauszuholen. Hier im Allerheiligsten steht diese besondere Truhe, die Bundeslade. Und in der Bundeslade lag in ihrem Innern das Gesetz, das Manna und der Stab Aarons, alles drei Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk Israel. Und über der Lade, da thronten die Cherubim. Sie waren einander zugewandt, berührten sich mit den Flügeln und ihr Blick war gesenkt auf diese Truhe. Und jetzt beschreibt Levitikus 16, Vers 2, dass Gott hier zwischen diesen beiden Keruben in einer Wolke anwesend war. Das war nicht die Schechina, die oberhalb der Hütte immer lagerte. Das war ein anderes Wort im Hebräischen. Und aus dieser Wolke heraus sprach er immer mit Mose. Im zweiten Buch Mose 25, Vers 22 findet ihr das, dass Gott mit Mose aus dieser Wolke heraus sprach. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Diese Truhe hatte einen Deckel und auf dem Deckel einen zweiten Deckel, einen Aufsatz. Den Sühnedeckel, das Kaporett. Das Hilasterion, von dem Paulus an die Römer schreibt. Und was das erste Bekenntnis der Gemeinde war: Christus ist das Hilasterion. Am großen Versöhnungstag geht der Hohepriester mit einer Schale von diesem Blut dort in das Allerheiligste, vor die heilige Truhe, die auch er nicht berühren darf. Und er nimmt von dem Blut und er besprengt es gegen diesen Aufsatz, den Sühnedeckel, das Kaporett. Hier geschieht Sühne für das Volk einmal im Jahr. Und Paulus führt aus, dass im Römer 3, dass Jesus das perfekte Opferlamm Gottes ist, der am Kreuz von Golgatha sein makelloses Blut gab. Und Blut heißt nicht, das ist ein Zaubermittel, sondern ohne Blut ist Leben nicht möglich. Und deswegen steht das Blut für das Leben eines Lebewesens, eines Menschen in unserem Fall. Jesus gab sein Leben, um den Preis zu bezahlen. Er ist das Opferlamm. Und Paulus sagt, Jesus ist gleichzeitig der hohe Priester, der dieses Blut dort zu diesem Sühnedeckel hinbringt. Er ist derjenige, der diesen Dienst vor Gott tut. Und manch einer von euch, hier gibt es viele Bibelkenner, die wissen schon, Hebräerbrief, da klingelt es gerade, ne? Der hohe Priester im Heiligtum Gottes im Himmel tut diesen Dienst weiter, Jesus. Und das Dritte, was er sagt, der Ort, an dem die Sühne vollbracht wird, wo der Preis bezahlt wird, ist bei Gott, bei Jesus selber. Denn Jesus ist der Sühnedeckel. Gott hat den Preis niemals dem Teufel gezahlt, bei dem waren wir nicht in der Schuld gestanden. Gott hat den Preis auch nicht irgendwohin bezahlt, an die Sünde oder wen. Gott bezahlt den Preis an sich selber. Das beschreibt Paulus hier in Römer 3, 21 bis 26. Gott bezahlt den Preis an sich selber, indem er selber das Lösegeld ist und indem er selber der Überbringer ist. Was wir hier erleben, ist eine innertrinitarische Angelegenheit, wo der Mensch völlig außen vor gehalten wird. Gott macht alles in sich selbst aus. Nur das gibt hundertprozentige Sicherheit, dass es auch reicht. Und dieses Blut, das der Priester dorthin bringt, wovon Hebräerbrief sagt, dass es Jesus ist, der dieses im Heiligtum jetzt bringt, sein eigenes Blut. Dieses Blut spricht für dich. Dieses Blut schreit nicht nach Vergeltung, sondern es ruft, du bist gerecht. Gerecht heißt, in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen, fähig in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, ihm gegenüberzutreten. Und es sagt, du bist geliebt und du bist angenommen. Kannst du das begreifen? Kannst du das für dich annehmen? Du bist angenommen, so wie du bist. Ich habe mich so oft gefragt, wie kann es sein, Herr? Ich habe dir mit 15 bist du in mein Leben da reingekommen und seitdem habe ich so viel Böcke geschossen und manchmal sogar bewusst. Und da gibt's Leute, die bekehren sich auf dem Sterbebett und die kommen im Himmel an und können nie wieder sündigen. Aber ich habe, wenn es gut geht, vielleicht noch 90 Jahre Zeit. Ein Bock nach dem nächsten zu schießen. Die Antwort hast du hier, weil du immer außen vor gehalten wirst, weil Gott in sich selbst immer Sühne für dich bringt. Weißt du, Gott sieht dich immer Mach mal weiter, bitte. Gott sieht dich immer durch das Blut als makellos an. Er sieht dich immer durch das Blut gerecht an. Schau mal, die Cheruben, die thronen auf der Bundeslade. Und zwischen ihnen manifestierte sich Gottes Gegenwart. Und wohin blicken die Cheruben? Sie schauen nach unten. Sie schauen das Gesetz an und das Gesetz verklagt dich. Das Gesetz spricht schuldig. Das Gesetz sagt ungerecht, aus der Gemeinschaft hinausgeworfen. Aber was sehen sie? Sie sehen das Blut auf dem Sühnedeckel. Und dieses Blut sagt, heilig, gesühnt, Gerechtigkeit ist geschehen, Vollkommenheit. Das macht den Unterschied aus. Du siehst in deinem Leben immer nur deine Fehler. Und Gott hat einen Radiergummi des Blutes. Und in deinem Buch des Lebens, wenn du vor ihm stehst und wenn er mit dir Abrechnung macht, da mag es viele weiße Flecken geben, weil der Radiergummi des Blutes Jesu das weggemacht hat. Und Gott sieht dich immer durch die Lupe und die Brille des Blutes an. Und sieht, was du für ihn getan hast. Weil den Rest hat das Blut vollbracht. Gott nimmt dich ganz anders wahr und an. Hast du dich schon mal gewundert, warum Prophetien in der Regel immer nur ermutigend sind, auferbauend sind und du denkst, warum haut er mir nicht gerade eins drüber? Da weißt doch dies, das. Kennt ihr das? Ja, zwei, Gott sei Dank. Bin ich nicht ganz allein. Das hat etwas damit zu tun, dass Gott mich immer durch das Blut wahrnimmt und das Blut sagt, da ist nichts mehr, bezahlt. Und jetzt überleg dir mal, der Israelit, der kam einmal im Jahr und kam immer wieder, wenn er sündigte, brachte er so ein Tier und legte die Hand auf und sagte, ich übertrage dir die Schuld. Der hohe Priester aber geht nur einmal im Jahr in das Allerheiligste hinein und bringt nur einmal im Jahr für das Volk das Blut. Und dann reichte das Blut eines Lammes, eines Schafes für ein Jahr, sodass das Volk in der Gemeinschaft mit Gott leben konnte. Wenn das schon damals für ein Jahr reichte, was meinst du, wie lange hält die Wirkung des Blutes an, des Lammes Jesus Christus, der sein Blut im Himmel in das Heiligtum Gottes bringt, vor Gott und dort auf den Sühnedeckel bringt? Meinst du nicht, das reicht bis in die Ewigkeit? Genau das tut es. Das Blut reicht bis in die Ewigkeit. Es ist deine einzige Garantie. Es ist dein Garantieschein, ich werde mal mit Jesus vereint leben. Wenn damals schon für ein Jahr, dann jetzt bis in die Ewigkeit. Und trotzdem kommt der Israelit mit seinem Tier, wenn er gesündigt hat, und überträgt die Schuld. Und da möchte ich ganz kurz was anfügen. Ich habe meinen Schwanz x-mal gejagt in meinem Leben. Wie so ein Hund, der dem immer hinterher rennt. Herr, vergib mir, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Ein und dieselbe Sache. Vergib mir, vergib mir, vergib mir. Bestärkt war ich dann durch 1. Johannes 1, Vers 9, wenn ihr eure Sünde bekennt. Aber ich habe das nicht gespürt, dass da was genommen wurde. Oh, das hat mich gleich wieder eingeholt, 2 Tage später, dieses Gefühl. Ja, vielleicht habe ich nicht richtig bekannt. Vielleicht muss ich ja zu jemandem gehen und es bekennen. Hilft oft, sollte man immer wieder machen. Aber wisst ihr, was hier eigentlich im Griechischen steht? Hier steht ein Begriff, der sagt, stell dich dazu. Punkt. Es geht einfach darum, nicht wie Adam oder Eva zu machen, er war's, sie war's, es war's, die Umstände, sondern ich war's. Und in dem Moment ist er schon treu und gerecht. So einseitig, wie wir es gerade aus dem AT gesehen haben und wie es Paulus im Römer 3 schreibt. Alles, was Gott sucht, ist, stell dich zu deiner Schuld und sag, ja, ich war's und nur ich, meine Verantwortung. Aber dann greife nach der Gnade und sag, danke, dass du treu bist. Ich habe meine Hände draufgelegt, ich übertrage es dir. Und jetzt bist du treu, jetzt ist dein Glaube gefragt. Damit ergänzt es übrigens Paulus auch. Ah, habe ich wieder mal vergessen zu tragen. Aber damit ergänzt es Paulus aus. Durch den Glauben wird es deins. Du bist nicht ein Mensch des Gefühls. Auch wenn Gott dir in deinen Gefühlen begegnet und sie ein wichtiger Bestandteil sind unserer Existenz, auch in der Begegnung mit Gott, uns immer wieder Gutes tut. Aber es gibt doch Phasen, wo er dir gar nicht, wo du denkst, der ist abwesend, was habe ich ihm verkehrt gemacht? Aber das hier hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern mit deinem Vertrauen in das, was Jesus getan hat, dass er genug ist. Sein Werk für dein Leben. Das allein macht dich zu einem Kind Gottes, das allein bringt dich bis in den Himmel. Und das ist dein Weg, nicht weiter darum zu kreisen, wie eine Fliege um Häufchen Exkremente, sondern das hinter dir zu lassen und zu sagen, danke, dass du treu bist. Danke, dass ich aus deiner Gnade lebe. Danke, dass du bezahlt hast. Danke, dass ich eine neue Chance habe. Danke, dass ich in den Himmel ankomme und dass du schon gar nicht mehr weißt, wovon ich rede. Tatsächlich, das ist eine der Eigenschaften, die Gott ausmachen, dass er wirklich vergessen kann. Dein Vertrauen reicht. Denn du bist genug. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil das Blut Jesu dich permanent unbefleckt hält. Ich sage es mal mit anderen Worten. Das Blut Jesu hält dich in Gottes Augen permanent perfekt. Perfekt. Ohne Makel. Ho, es knarzt gerade, ich höre es. Aber ich will dich ermutigen, gerade wenn es da knarzt, mit Jesus unterwegs zu sein und zu sagen, Herr, ich steige jetzt mit dir in den Reigen. Mach's nach Hebräer 11, 1. Der Glaube ist eine innere Gewissheit, die Gott schenkt. Und indem du diese Gewissheit kriegst, hast du den Beweis von Tatsachen, die im Himmel schon längst Tatsachen sind. geh doch mit ihm in den Reigen rein und sag, Herr, diese Wahrheit muss mein Leben bestimmen. Diese Wahrheit, die soll hier reinkommen. Sie wird dein Leben verändern. Sie wird deinen Alltag beeinflussen und verändern. Du musst nichts mehr werden, du bist es schon. Warum? Weil Jesus sagt, du bist genug, weil ich bezahlt habe. Ich möchte, dass wir mal die Augen zumachen. Es fängt in deinem Denken an. Dein Denken muss erneuert werden, damit dein Glaube darauf feststehen kann. Und ich möchte mal fragen, ist jemand hier, der sagt einfach, ich will das ganz bewusst machen. Ich will heute diesen Schritt des Glaubens neu wagen. Ich will mich entscheiden, nicht mehr auf meine Gefühle zu vertrauen, meinem Erleben, sondern der Wahrheit Gottes, dass er mich immer durch das Blut betrachtet. Dann steh vor Gott einfach mal auf. Halleluja. Und Herr Jesus, ich bete zu dir, meinem Gott, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist wirkst und jeden Einzelnen bei der Hand nimmst und dein Werk tust, überführst von dieser Wahrheit, dass sie zur inneren Gewissheit wird. Herr, ich zerbreche dieses Joch der Lüge des Feindes in jedem einzelnen Leben, die Niederheit, diese Anklage, dieses ständige Ja-Aber. Ich zerbreche diese Macht des Abers. Und ich bete, dass du jeden einzelnen meiner Geschwister bei der Hand nimmst und durch deinen Heiligen Geist gewiss machst und dorthin führst, dass immer wieder das neu im Glauben ergriffen werden kann. Lehre jeden Einzelnen, mach jeden Einzelnen sicher darin, mein Gott. Und ich lade uns alle einfach mal ein, wirklich ein kurzes Bekenntnis zu sprechen. Vielleicht stehen wir alle dazu auf. Und einfach vor Gott dieses Bekenntnis im Glauben mal abzulegen. Ich genüge Gott. Ich genüge Gott. Komm, lass es uns nochmal sagen. Ich genüge Gott. Nicht, weil ich alles richtig mache. Nicht, weil ich alles richtig mache. Und nicht, weil ich heute gebetet habe. Und nicht, weil ich heute gebetet habe. Und auch nicht, weil ich besonders übergeistlich bin. Oder weil ich in der Gemeinde besonders fleißig war. Ich genüge Gott, weil er mich immer durch das Blut von Jesus betrachtet. Sein Blut reicht für mich. Amen.
Amen.
Amen. Amen heißt ja nicht, wir sind fertig. Amen heißt, tschakka, so ist es. Fest. So ist es. Ich möchte dich ganz zum Schluss wirklich ermutigen. Das ist ein Glaubenskampf. Und ich möchte dich herausfordern. Du kannst gerne deine Karte mitnehmen, mich nachher über Homepage anschreiben oder mir es nachher sagen, wie auch immer. Ich schicke dir das gerne auch nochmal als Bild zu, dieses Bild von der Bundeslade. Aber du musst mit deinem Herrn immer wieder neu in den Reigen steigen, denn der Feind wird dir versuchen, immer wieder zu rauben. Er wird dir sagen, ja, aber. Und dann hast du eine halbe Wahrheit, die eine ganze Lüge ist. Und deine Aufgabe ist, wie Jesus zu sagen, ja, aber, da steht. Und da steht, er sieht mich durchs Blut an, Punkt. Und dann geh mit ihm in den Reigen, dass immer mehr dein Denken ausfüllt. Immer mehr dein Denken von dieser Wahrheit bestimmt wird. Stell dich vor den Spiegel und sprich dir zu. Ich bin eine Heilige. Ich bin ein Gerechter. Ich bin perfekt vor Gott. Aber in dem Moment sprichst du nicht menschliche Wahrheiten aus, du machst nicht irgendwie Positive Thinking oder so, sondern du sprichst Gottes Wahrheit über dein Leben aus. Und dann sagst du, ich bin perfekt vor Gott durch des Lammes Blut. Amen.